optimistische Kulturpessimiste präsentiere Klassiker der Filmgeschichte. Heute kein Pardon.
Ja, wie der Max Snyder in der letzten Folge hervorragend ausgewählt hat, haben wir uns den Film aus dem Jahre 1993 angeschaut, ein Film von H.P. Kerkeling mit dem Namen Kein Pardon. Ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Stefan, Erik?
Ja, ich habe ihn gesehen. Also ich habe ihn schon mal gesehen, also mehrfach gesehen vor, ich will fast sagen Jahrzehnten. Und ja, haben wir mir jetzt nochmal angetan. Naja.
Ich habe wirklich damit
also erstmal... Du bist da nicht so begeistert.
Entschuldigung, Erik?
Ich habe wirklich damit erstmal eine Bildungslücke bei mir geschlossen, weil ich den davor noch gar nicht gesehen habe.
Ja, bei mir war es eher so, naja. Also ich habe den früher mal gesehen, da fand ich ihn stellenweise noch witzig, aber irgendwie so. Ja, so richtig warm geworden bin ich mit dem Ganzen jetzt diesmal nicht so.
Naja, ich werde jetzt mal kurz einen kleinen Handlungsabriss geben. Der 20-jährige Sohn von Beruf, Peter Schlönske, arbeitet im Familienbetrieb als Schnittchenauslieferer. Die Großeltern und Mutter haben anscheinend so einen, also was man von der Kulisse sieht, so einen Tante-Emma-Laden. Aber sie haben auch einen sehr rudimentären Party-Service, nämlich da, indem sie Schnittchen schmieren und die zu Geburtstagen oder Trauerfeiern ausliefern. Und der Sohn Peter arbeitet in diesem Betrieb als Schnittchenauslieferer, aber hat auch irgendwie ist Entertainer so Entertainer-Ambitionen. Und die Mutter meldet ihn zum Talentbewerb der Sendung Witzigkeit kennt keine Grenzen an. Das ist so eine klassische Samstagabend-Unterhaltungsgala. Und ja, Peter ist davon erst weniger begeistert, doch dann kann er sich mit der Idee anfreunden und geht dann zu diesem Talentwettbewerb, wird leider nicht genommen, aber lernt Ulla, eine Tontechnikerin, kennen, die ihn dann als Kabelträger zu dieser Show vermittelt, sodass er dann doch noch beim Fernseher arbeiten kann, halt an der untersten Stelle. Und lernt dann den Betrieb hinter den Kulissen dieser Sendung kennen und stellt ganz schnell fest, dass sein Idol Heinz Wäscher, der diese Sendung seit 20 Jahren moderiert, gar nicht so ein netter Onkel ist, sondern, wie hat das da genannt?
Das ist bestimmt ein alten Busengrabscher.
Genau. Das ist halt ein Tyrann, der mit Starallüren, der alle Untergebenen tyrannisiert und sich für den Größten hält. Und ja, nach einem Vorfall wird dann Heinz Wäscher rausgeworfen und Peter Schlönske übernimmt diese Moderatorenposition. Und wir springen ein Jahr weiter und sehen, dass er genau solche Starallüren wie Heinz Wäscher bekommen hat und im Grunde der gleiche Tyrann, sich in den gleichen Tyrann verwandelt hat. Und durch sinkende Einschaltquoten, weil er weil einfach seine Kreativität im Laufe dieses Jahres abgetötet wurde, wird seine Sendung abgesetzt, er verliert seinen Job wieder, aber kommt wieder mit Ulla zusammen und versöhnt sich wieder mit seiner Familie. Ja, das war der Film. Jetzt frage ich zuerst mal den Erik. Erik, wie hat denn dir dieser Film allgemein so gefallen?
Mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr lustig. Und was noch so ein lustiger Nebeneffekt war, ist, dass ich jetzt endlich ziemlich viel mehr an Holkis Anspielungen verstehe, die er da immer so macht. Wenn er zum Beispiel von der Oma im Bollerwagen redet.
Oder Käffchen, Heinz.
Genau.
Käffchen.
Für mich lieber gar nichts.
ist so ein Kultfilm, wie man es so gerne nennt. Stefan, ich habe schon rausgehört, du fandest ihn weniger begeisternd.
Oh, ist dir das tatsächlich aufgefallen? Weiß ich nicht. Bin mit dem Film irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich habe halt gerade am Anfang ein riesengroßes Problem damit gehabt, mit dem Maß an Fremdschämen, was da alles drin gewesen ist und so dieses krampfhaft Lustige und ja, war irgendwie nicht so richtig my cup of tea. Ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, ob H.P. Kerkeling damals schon sein Coming Out gehabt hatte, weil also mittlerweile wissen wir, dass der Kerkeling...
Das ist eine gute Frage. Der wurde ja zwangs geoutet.
Ach, der wurde gedoxt? Weiß ich jetzt gar nicht.
Da war mal so ein Interview in der Bild,
Ja.
Von einem anderen, ja, deutschen Star. Das war so ein, genau, das skandalöse Zwangs-Coming-Out von H.P. Kerkeling. Warte, wer hat ihn denn geoutet? In der Bild, glaube ich, war das sogar.
Ja, nee, weiß ich nicht.
Genau, Rosa von Braunheim. Das war ja so ja eine offen schwule Figur. Vor 20 Jahren, wann war das? Also 1991. Also ich glaube, da war er schon offen schwul. Okay. Und da war halt so ein Interview. Und ich glaube, da wurde dann, hat Rosa von Braunheim dann gesagt, ja, der H.P. Kerkeling und der Alfred Biolek, die sind ja beide auch schwul. Und das wurde dann so gedruckt.
Ah, okay. Ja, Bild-Zeitung hat sich natürlich gedacht,
ja. Wo war das irgendwie RTL oder irgendwo war das dann halt? Das war damals dieser Skandal. Okay. Aber der Artikel ist von 2011, den ich hier offen habe. Und das vor 20 Jahren, also 1991, da war er dann schon 2 Jahre lang offen schwul.
Ja. Ja. Nee, weiß ich nicht. Und ich bin mit dem ganzen Ding irgendwie nicht so richtig warm geworden. Ich weiß nicht, habe ich das sogar bei Twitter geschrieben, dass ich jetzt wieder weiß, warum ich deutsche Filme eigentlich nicht mag. Ja, war irgendwie alles so irr.
Das fand ich. Also ich mag ja deutsche Filme eigentlich auch nicht. Das mag jetzt einige überraschen. Aber das ist einer der wenigen deutschen Filme, die ich richtig gut finde.
Ja, mir ging es ja auch eher so wie dir, Christopher. Also ich fand das überhaupt nicht so, dass ich den Jach fand. Also für mich ist es auch eher einer der besseren deutschen Filme. Und insgesamt ist er mit in einem guten Feld drin, würde ich mal sagen.
Ja, es ist halt im Endeffekt, es ist halt einfach eine Geschmacksfrage. Also ihr habt keinen. Nee, Quatsch. Ich habe ja mitgekriegt, dass euch der Film gefallen hat, weil ich habe euch ja irgendwie die Woche über bei Skype beobachtet und ihr habt euch ja ständig irgendwelche One-Liner und Zeug um die Ohren gehauen und dass euch der Film gefallen hat. Ja, Herrgott.
Es ist halt, wir haben ja dann, es gibt ja einen Audiokommentar von der Medienkuh und das sind ja beides also der Dominik und der Kevin, die waren ja beide auch im Fernsehen mal wirklich drin und erzählen halt schon so, dass es zwar übertrieben ist, was da dargestellt wird, aber zu Teilen doch schon so war.
Ja.
Also, dass gerade die Kabelträger die Dödel waren und dass manche Moderatoren wirklich Starallüren haben.
Ja. Ja, klar, ich meine, das ist alles überspitzt, ist ja ganz normal.
Kann ich wirklich nur empfehlen, den Film nochmal mit dem Audiokommentar von der Medienkuh zu sehen. Gerade wo sie das mit auseinandernehmen, wo er dann Heinz Wäscher kennenlernt und dann ziemlich schnell merkt, dass das ein Arsch ist und sie sagen dann, ja, sie haben das jetzt auf den Tag runtergespitzt, normalerweise dauert das so eine Woche oder zwei.
Ja, ja. Das ist ja, also die Besetzung ist ja sehr, sehr interessant. Heinz Schenk war ja zu dem Zeitpunkt wirklich ein bekannter Fernsehmoderator und war wirklich halt so der nette Onkel aus dem Fernsehen.
Ja, ja. Und da hat man ja hin und wieder doch dann, also ich weiß nicht, ich habe irgendwo dann mal auch so ein paar Geschichten gehört, dass der halt dann doch nicht so nett sein soll.
Ja, also was ich gehört habe, war, dass es ihm relativ schwer gefallen ist, dieses Arschloch jetzt mal offen zu spielen. Kann natürlich sein, dass ich glaube auch, dass Thomas Gottschalk und Markus Lanz und also was man ja von Günther Jauch hört, ist, dass der schon ziemliche Allüren hat. Und von wegen, dass man eher, wenn man da Gast in seiner Sendung ist, erstmal ins Büro, also eine Audienz in seinem Büro hat vor der Sendung und solche Sachen, das ist halt.
Ja, und zudem auch privat irgendwie ziemlich seltsam drauf ist, gelinde gesagt.
Ja, genau. Und wo wir schon beim hab ich gehört darüber sind, der Sascha, mit dem habe ich mich im Nachgespräch nach unserem Interview zum Pottwichteln noch ein bisschen unterhalten und da ging es dann halt auch zu dem Film und er hatte sowas erzählt wie von wegen, dass da wo irgend sowas wie sowas in der Art eine Fortsetzung in Planung war, aber dass das dann an seinem Mann gescheitert ist, an H.P. Kerkelings Mann. Das ist ja der...
Du meinst Colagrossi?
Das ist ja der Colagrossi, der sich da wo angeblich ziemlich bei allem mit einmischen will, was da mit H.P. Kerkeling zu tun hat. Und das geht wohl ziemlich viel auf die Nerven mit der Dauer.
Ja, mit dem war er ja sehr lange zusammen und mit dem hat er auch viel gemeinsam gemacht. Also ich weiß noch, dass er dann zuletzt dieses Hörspiel gemacht hat. Also der hat sich jetzt von ihm getrennt, aber der hat halt viel, ich glaube, der hat viel die Musik gemacht. Der Colagrossi.
Auf alle Fälle hat er das Drehbuch für das geschrieben.
Ah, okay. Also ich finde es ja, ich kann ja H.P. Kerkeling heute nicht mehr ernst nehmen, weil er so rüberkommt wie Peter Schlönske nach einem Jahr. Also er hat genau diese, also genau diese Figur, die er dann verkörpert, dieser eigentlich etwas ungeschickte Junge, der dann aber halt berühmt geworden ist und jetzt auch irgendwie irgendwelche Allüren hat. So kommt er jetzt, wenn ich ihn jetzt irgendwie im Fernsehen sehe, wirklich rüber. Er trägt ja immer diesen affigen Schal, diesen affigen Seidenschal, den ich total beknackt finde. Und ja, er kommt halt auch wirklich so, also ja, man kann es nicht anders nennen, so ein bisschen affig rüber. Also weiß ich, habt ihr letzten Jahren mal Happy Kerkeling im Fernsehen gesehen?
Nee, was wahrscheinlich bei mir dran liegt, dass ich nicht mehr so viel Fernsehen konsumiere.
Ja, also ihr müsst mal irgendwie auf YouTube irgendwie, keine Ahnung, wird halt meistens auch nur noch zu irgendwelchen so Shows eingeladen, wenn es dann darum geht, irgendwie 20 Jahre Fernsehen oder so. Oder so solche Sachen. Und dann trägt er halt wirklich ständig diesen Schal und redet halt, als wäre irgendwie die Königin von Dänemark.
Nee, war das nicht Schweden? Nee, Quatsch, Niederlande.
Genau, also es irgendwie völlig abgehoben. Also so kommt auf jeden Fall rüber heute. Also früher war er halt, hat er sich halt immer so ein bisschen, ja, als der Tollpatsch gegeben, den er oft gespielt hat. Ein bisschen volksnah kam es hin, aber jetzt irgendwie, ich finde, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen, weil er halt so rüberkommt wie Peter Schlönske am Ende des Films.
Jetzt steckt er so in dem,
was ich schon ein bisschen lustig finde.
Also in dem Mediensystem drin, was er eigentlich in seinem Film noch persifliert und wo er sich drüber lustig macht in dem Film.
Ja, also so sehe ich das.
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, H.P. Kerkeling hat schon teilweise echt großartige Sachen gemacht, gerade wie eben die Königin der Niederlande oder was, Belgien, ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich in den Königshäusern nicht so gut aus. Eben so gut nachzumachen, dass dann Leute wirklich gedacht haben, da sitzt eben jene Königin irgendwie in einem Auto und was halt immer wieder schade ist, dass solche Leute halt gerade im deutschen Fernsehen immer wieder so auf eine Figur begrenzt werden, gerade ja, H.P. Kerkeling eben diesen komischen Typen mit dem Schnauzbart. Ja, immer so, also, weiß ich nicht.
Ah, ja, wie hieß er denn gleich? Horst Schlemmer.
Horst Schlemmer.
Horst Schlemmer, genau. Also, ja, genau. Und die Figuren, die Leute, die werden dann halt immer auf eine so eine Figur begrenzt und eingegrenzt und müssen dann halt immer lustig und immer das machen. Und mit dem Olm war es ja genau dasselbe, mit Inge Koschinski und ja, es ist halt
Blum.
Ja, obwohl, ja, genau, also, Kerkeling hatte ja schon vor Schlemmer einige prägnante Figuren, nicht bloß eine, die er ja auch lange mitgezogen hat, gerade Uschi Blum und wie heißt der Paderborn singt, das ist ja auch so eine Figur, die er länger mitgezogen hat.
Ja, stimmt, das ist auch so eine wiederkehrende, und auch aus Polinsche, das ist ja auch, was er schon bei Bond-Film sich ausgedacht hatte.
Stimmt.
Das ist, also den Schlemmer fand ich nie so wirklich lustig oder irgendwie unterhaltsam. Das war, den hat er halt durchgespielt, als er da diesen Ich kandidiere-Film gemacht hat. Wann war der, glaube ich, 2008 oder so? Stimmt, wo halt ständig als Horst Schlemmer aufgetreten ist, um halt diesen Film zu promoten. Und danach hat er ihn ja auch wirklich weggeschlossen. Also da hat er auch gesagt, er macht das jetzt nicht mehr, also gar nicht mehr. Was ich auch gut finde, dass man so eine Figur auch dann wegschließen kann und nicht bis an sein Lebensende nur auf diese Figur reduziert wird. Uschi Glas hingegen finde ich total lustig, weil die halt
Uschi Blum, oder ja.
So ganz, Uschi Blum so ganz knapp an der Realität kratzt. Also so jetzt mit Helene Fischer und Uschi Blum, die unterscheiden sich nicht so groß.
Auch und halt Uschi Glas in jüngeren Jahren.
Ja, genau, aber jetzt halt mit Helene Fischer, mit ihr Atemlos durch die Nacht, das ist genauso dieser schmutzige Hausfrauenschlager, der auch dieser berühr mich, verführ mich, benutz mich, beschmutz mich ist. Und das ist genau die gleiche Wellenlänge wie Helene Fischer. Und das ist halt so an der Realität kratzt, das ist halt, was gute Satire ausmacht. Und das hat er schon sehr gut getroffen mit Uschi Blum, wohingegen der Horst Schlemmer einfach nur irgendwann langweilig wurde.
Und vor allen Dingen, wie die Medienkurs da auch richtig ausgedrückt hat. Das, was er da mit Uschi Blum in dem Film zeigt, ist noch besser produziert und klingt besser als einige aktuelle Schlagerstars, die da in solchen Shows auftreten.
Ja, schon. Ich mag halt also gerade hier eben um hier so Richtung Inge Koschinski und eben Horst Schlemmer und so. Ich mag solche Amboss-artigen Figuren einfach nicht. Also die halt wirklich so lustig und dann so mit dem Vorschlaghammer drauf und ach und das ist halt immer irgendwo dieselbe Masche und das mag ich nicht. Das mag ich bei sehr sehr vielen Kabarettisten oder, also ich meine, das sieht man relativ häufig. Ich meine, guck dir irgendwie Mario Barth an. Der macht irgendwie
so. Ja, Mario Barth ist ja, hat ja gar keine Ideen. Der ist ja nur eine Figur und das ist sich selbst.
Ja, genau. Und ich meine, es gab mal Zeiten, da hat man wirklich über Mario Barth gelacht, aber das ist halt schon irgendwie 12, 13, 15 Jahre her. Wo man es halt so das erste Mal gesehen haben, so, hahaha, ja.
Vor 15 Jahren gab es ihn noch gar nicht.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das war halt so, beim ersten Mal sehen war es halt noch lustig und als du das dann das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal gesehen hast, dann, haha, und dann irgendwann ist es halt dann komplett weg, weil du halt siehst, ja, der kommt halt nicht mehr oder nicht irgendwas anderes und ja, so ähnlich geht's mir da eben auch bei Horst Schlemmer und solchen Figuren.
Was mir beim Schauen des Films sehr lustig aufgefallen ist, ist, dass sie ja so eine Art Kreislauf quasi darstellen. Eine Art Kreislauf, in dem am Ende dann trotzdem wieder alles gleich bleibt. So am Anfang kommt dann ein junger Wilder dazu, will alles ändern, aber dann kommt auch immer bloß diese Plattitüde, ja, was wollen wir denn jetzt anders machen? Ja, alles. Und dann haben sie nicht wirklich so richtig die Ideen, was sie jetzt anders machen wollen und nach Jahren kommt dann, machen sie halt immer noch dieselbe gequirlte Scheiße wie am Anfang an und
genau, wann soll der Glückshase jetzt eigentlich runterkommen? Also ja, wir müssen da jetzt erstmal ein Brainstorming machen, müssen mal gucken, wo der Glückshase, ja, dann machen wir es halt trotzdem wieder so wie seit 20 Jahren.
Ja, seit 20 Jahren wird's, ja. Und auch die Probe, dass er halt nach 20 Jahren, haben sie sich immer noch nicht aufs Licht geeinigt. Und ich wette, dass wahrscheinlich auch bei jeder Probe eine andere Lichtfarbe gefordert wird von Heinz Wäscher. Und dass er auch seit 20 Jahren nicht genau auf die Musik singen kann bei der Probe.
Ja, oder er steht halt nicht genau im Licht oder ja, und immer sucht er sich irgendeinen anderen Grund raus, wer denn gerade mal schuld ist.
Ja, genau. Aber auch dieser Regisseur, dieser österreichische Regisseur, der ja so ein bisschen schon innerlich aufgegeben hat. Also alle haben ja irgendwie innerlich aufgegeben. Also auch der andere Mann da, dessen Namen ich glaube ich nicht kenne oder wahrscheinlich auch nie gesagt wird. Und dann die Frau, die halt kurz vorm Nervenzusammenbruch steht.
Das ist unglaublich, ständig. Was wir hier machen. Das muss man sich mal vorstellen, was wir hier machen. Das ist unglaublich.
Dieser Wahnsinn. Genau.
Ja, und dann halt Karin, die halt immer im Käffchen kommt und irgendwie den Laden sehr subtil zusammenhält, indem sie alle Leute vor dem Zusammenbruch bewahrt.
Ja, und dann halt das mit dem, dass wenn ein Junge kommt und der auf so verkrustete Strukturen trifft, wo sich dann doch nichts ändern will, dass er dann auch irgendwann abstumpft und in so Star-Adion verfällt, wie es dann ja auch unserem Helden passiert quasi.
Ja, gut, naja, das ist. Er bringt ja diesen Sketch-Part mit rein. Das war ja für die damalige Zeit doch schon fast eine Neuerung. Also, dass man jetzt Sketche in solchen Shows spielt.
Ja.
Und ja, aber trotzdem, es ist halt immer noch die Showtreppe, es ist immer noch das gleiche Lied nach 21 Jahren. Und ja, es wird dann halt voll vom Erfolg eingenommen.
Ja, ich meine, das hast du ja aber bei solchen eingefahrenen Strukturen, egal ob das jetzt irgendwie Fernsehen ist oder ob das irgendwelche anderen Sachen sind, hast du ja relativ häufig, dass halt irgendwie die jungen Wilden kommen, die wollen irgendwie alles verändern, die Strukturen sind aber so eingefahren, ja, dass die Leute dann nicht die Strukturen ändern, sondern dass die Strukturen dann die Leute ändern, ne? Also das Typische, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert es sich nicht der Teufel, sondern der Teufel verändert dich.
Ja. Diese Show kann man ja auch auf die reale Welt quasi umsetzen. Bestes Beispiel ist für mich da in dem Zusammenhang Wetten, dass, was sie ja auch bis zum Tod quasi immer weiter die Maschine haben laufen lassen und dann haben sie es zwar nach Gottschalk haben sie versucht, was zu ändern, aber sie haben halt auch an den falschen Rädern gedreht und am Ende kam halt nur noch mehr Murks und mehr Murks.
Ja, aber ja, im Grunde ist das Ende von Wetten, dass ziemlich gut in dem Film beschrieben. Also auch, also ich glaube nicht, dass Markus Lanz dann schon als dieser Newcomer kam, sondern als etablierte Größe, aber trotzdem, man hat gemerkt, dass sie viel versucht haben, aber nichts gezogen hat.
Ich glaube aber auch, dass du an so einer, ja, weiß ich nicht, Samstagabendsendung, die irgendwie einmal im Monat läuft, nach, ich weiß nicht, wie lange lief Wetten, das irgendwie 30 Jahre?
Ewig
lang halt, dass du da noch groß irgendwie, also du hast da nicht mal mehr den Platz oder den Spielraum, da irgendwie groß was dran zu verändern, weil erstens gibt's immer Leute, die sich drüber aufregen werden, wenn du was anderes machst, weil das war ja schon immer so. Und auf der anderen Seite ist es halt echt so irgendwie, ja, du hast dann nicht mehr die Freiheit, da irgendwie noch groß was zu verändern.
Ja, das Einzige, was bei der Sache, bei Wetten, das etwas netter abgelaufen ist, könnte man sagen, als im Film ist, wie Gottschalk abgetreten ist. Er wurde halt nicht rausgekantet und aufgrund von irgendeinem Skandal, den er produziert hat, rausgeworfen einfach so, sondern er hat ja selber gesagt, oh, der Unfall, das kann ich dann nicht mehr so weitermachen mit der Show.
Wobei der Unfall ja schon ein gewisser Skandal gewesen ist. Also so ganz ohne Außeneinwirkung war das Ganze ja dann doch nicht.
Ja, aber es hing halt nicht an Gottschalks Unkompetenz quasi, dass die Sendung irgendwann mal doch abgesetzt wurde.
Ja, der hat vielleicht einfach bloß noch einen triftigen Grund gesucht, einfach dann irgendwann zu sagen, okay, ja, ich mach das jetzt lang genug, jetzt machen wir einen Sack zu.
Ja. Und ich glaube, es wäre einfach eine gute Stelle gewesen, um auch das dann zu beenden mit dem Ende von Gottschalk.
Wahrscheinlich schon. Ich meine, der hat es ja schon ewig gemacht und da dann zu sagen, okay, läuft nicht mehr, ist nicht mehr, ja, einstampfen und neu machen, ne?
Das hatten sie ja davor ja.
Und welche große Sache?
Das hatten sie ja davor ja schon mal versucht, den Gottschalk einfach mal irgendwann wegzunehmen mit dem Lippi. Das hat ja auch nicht funktioniert.
Der Lippi war doch zwischen Elsner und Gottschalk.
Nee, der war zwischen Gottschalk und Gottschalk, der Lippi.
Ah, okay.
Oh, sorry. Ja, nee, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist echt schwer dann bei solchen Unterhaltungsdickschiffen dann. Also du kannst es eigentlich nur falsch machen, wenn du anfängst. Also wie gesagt, einstampfen, neu machen und dann halt wirklich was komplett Neues machen und nicht dann ewig versuchen, da dran rumzuregulieren, weil es geht dann eh meistens bloß eine sehr, sehr kurze Zeit dann noch gut und dann sind die Einschaltquoten eben so runter, ja, dass die Sendung dann im Zweifelsfall eh abgesetzt wird.
Aber dann merkt man halt auch wieder, dass die beim ZDF nicht wirklich Ideen haben, sowas, eine samstagabendfüllende Sendung zu bringen. Der einzigen Ideen, die sie haben, ja, ist, lass uns Eier beim Schlüpfen zuschauen.
Ja, nee, das Ding ist halt irgendwo, ja, Frank Elstner, der ja doch seines Zeichens für sehr, sehr viele solcher Sendungen ja zuständig war, beziehungsweise die halt einfach gemacht hat und die Formate entwickelt hat und das ganze Zeug und solche Leute fehlen halt einfach und dann fehlt halt einfach auch der Mut, eben neue Konzepte mal zumindest zu probieren und dann werden die irgendwie mal angestoßen, dann laufen die irgendwie mal so ein, zwei Episoden und dann ist da nicht mal irgendwo die Zeit oder die Möglichkeit da, dass sich dafür überhaupt irgendjemand interessieren könnte und dann so merken, oh hey, das ist ja doch ganz geil und wir fangen jetzt da mal an zu gucken und dann dabei zu bleiben und die Zeit und die Möglichkeiten sind einfach nicht da. Das wird halt dann irgendwie nach ein, zwei, drei Episoden dann irgendwie abgesägt. Ich meine, wie viele Sendungen gibt's da, die irgendwie eben genau, ja, oder denen das,
das
genau...
Das sehen wir jetzt ja gerade mit LeFloid. Also das ist, was Holger auch öfter sagt. Also LeFloid hat jetzt bei 1 Plus irgendwie eine Sendung bekommen, aber die ist jetzt auch erstmal nur für 2 Folgen geplant.
Super.
Und da ist halt auch kein Mut dahinter. Da heißt es, ja, dann schauen wir mal und wenn es halt gut läuft, kriegst du halt länger, aber da hat halt niemand Planungssicherheit. Und das Gegenteil davon ist jetzt gerade Netflix, die ja Black Mirror gekauft haben und produzieren lassen. Ich glaube, ihr kennt Black Mirror, diese britische Serie, die so mit Technik-Dystopien umgeht.
Okay, ich hatte gerade ganz, ganz kurz Dark Mirror im Kopf.
Das sind so einzelne Folgen, die so, ja, so Fernsehfilmlänge haben und immer so eine technische Dystopie darstellen. Also einmal geht's darum, diese ständige Präsenz von Werbung und ja, und manchmal geht's auch um irgendwie virale Videos und solche Sachen. Und es geht halt immer um diesen schwarzen Spiegel, also der Bildschirm und wie der Mensch sich darin verliert. Und davon gab's jetzt 6 Folgen. Aber halt, also so wie Sherlock, also halt immer so 90 Minuten lang. Und jetzt hat Netflix diese Serie gekauft, also lässt jetzt auch neue Folgen produzieren. Und die haben jetzt gesagt, okay, wir lassen jetzt mal 12 Folgen produzieren von der Serie, wo es bisher nur 6 gibt. Was einfach zeigt, dass sie Vertrauen in diese Serie haben. Okay, sie wissen jetzt schon, dass die gut ankommt. Aber trotzdem, dass da die BBC nicht gesagt hat, okay, wir produzieren jetzt 12 Folgen. Also das ist halt, dass die hergebrachten Fernsehsender einfach keinen Mut haben, sich mal auf so eine Serie einzulassen. Wir haben das ja auch bei der Millionärswahl gesehen mit Elton, wo dann die Einschaltquoten so schlecht waren, dass die Serie dann irgendwie ins Internet verlagert wurde und so lange geschoben wurde, bis es niemanden wirklich interessiert hat. Und dass man da auch nicht mal irgendwie den Mut oder einfach mal das Durchhaltevermögen zu hat, mal zu sagen, okay, wir spielen das jetzt mal durch, auch wenn es scheiße ist.
Ganz ehrlich, bei der Geschichte mit Liv Floyd glaube ich sogar eher noch, dass da ein Antrieb da gewesen ist. Ich denke, ganz ehrlich, dass da eher so der Antrieb da gewesen ist, so, hey, wir holen uns da jetzt mal so einen Typen von YouTube, der einfach diese ganzen jungen Leute abholt. Dem geben wir jetzt mal für 2 Episoden eine Fernsehsendung und dann merken die jungen Leute, hey, in diesem Fernsehen passiert ja was. Vielleicht gucken oder vielleicht bleiben da einfach ein paar Leute kleben, die dann halt auch andere Sendungen gucken. Ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das irgendwo in irgendwelchen Köpfen so gelaufen ist. Also dass der Typ, ich meine, ich habe mir ein paar Sachen von dem angeguckt, okay, finde ich jetzt nicht so toll.
Ja, es geht ja nicht darum, wie man Liv Floyd findet, sondern einfach darum,
aber das ist halt einfach so, um die jungen Menschen abzuholen. Dass es darum ging, dass um die halt wieder, sag ich mal, an das doch eher ältere Medium dann auf irgendeine Art und Weise ranzuführen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwo in irgendeinem Ansatz überhaupt der Mut oder die Absicht da gewesen ist, dem wirklich dauerhaft da wirklich eine Chance zu geben. Okay, es hätte auch sein können, der geht völlig durch die Decke, aber dann hätten sie im Prinzip ihren Sinn auch erfüllt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ernsthaft darum ging, Liv Floyd im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine TV-Sendung zu geben.
Ich würde auch mal sagen.
Ja, genau, aber das wäre halt, ja.
Ich würde auch mal sagen, also, dass das Öffentlich-Rechtliche die Möglichkeiten nicht hat, ist ja gar nicht so. Sie haben Geld und sie haben auch, gerade das ZDF hat einige vielversprechende Leute, aber was sie halt damit machen, ist sehr fragwürdig. Zum Beispiel lassen sie einen Böhmermann auf dem Zweitkanal verrotten und das ist halt alles nicht so schön.
Ja.
Und
sie haben die Möglichkeiten, sie haben das Publikum, sie haben die Kohle und machen es nicht. Wobei ich dir ehrlich gesagt sagen muss, dass unser Chat ja auch recht hat. Er fragt gerade nämlich, der Chat, warum muss alles immer ins TV? Das sollte eigentlich eh schon überwunden sein, ist es aber leider nicht. Internet ist halt immer noch eine Nische und TV hat halt einfach prinzipiell, zumindest in Deutschland, mehr Kohle. Klar, ich meine, es gibt jetzt solche Beispiele wie Netflix, die da doch ziemlich viel ziemlich richtig machen aktuell. Aber jetzt so in der deutschen Medienlandschaft gibt's sowas nicht.
Naja, TV ist ja nicht gleich TV. Also es ist ja, also wir sehen es ja bei Neo Magazin Royal. Das ist ja eine Sendung, die im Grunde fürs klassische Fernsehen produziert wird, aber zu 99% im Internet stattfindet. Also ja, klar. Ich sag mal so, 80% der Leute, die Neo Magazin Royal regelmäßig schauen, werden dazu kein Fernseher anmachen.
Ja, ich meine, das verlagert sich jetzt ja schon. Also selbst bei den Klassikern TM, ja, wie beim Tatort. Ich meine, wer von euch, ne, wir machen ja diesen komischen anderen Podcast da. Ich meine, guckst du dir das wirklich live im TV an? Also heißt, du schaltest ein Gerät an, was einzig dafür da ist, TV-Programm zu empfangen, oder guckst du dir das irgendwo auf dem Rechner an, sei es über einen Livestream oder sei es dann eben zeitsouverän, dann halt über die Mediathek?
Ich guck's tatsächlich.
Also ich schaue es tatsächlich noch.
Ich guck's tatsächlich auch noch im Fernsehen an, aber auch bloß, weil ich einen Fernseher dastehen habe und man beim Fernseher nicht die Gefahr hat von Internetrucklern.
Okay, habe ich jetzt hier nicht so die Probleme, wobei ich ja sagen muss, dass ich meine letzte Episode Tatort weder auf einem Rechner noch auf einem Fernseher angeguckt habe. Hint, hint.
Ja, kommt drauf an, hast du einen Digitalprojektor im Kino gehabt?
Ich gehe davon aus, dass es ein Digitalprojektor gewesen ist. Aber ich hab mir die dann wirklich im Kino angeguckt und war echt cool. Es war vor allem echt cool, mal das Intro über eine richtig krasse Anlage zu hören. Das hatte schon was.
Ja. Nee, also Es geht einfach darum, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen also in der Theorie eine gute Idee ist. Da bin ich immer noch der Meinung, dass das Fernsehen, was nicht von Werbepartnern abhängt, was ein gesichertes Einkommen durch öffentliche Verordnung hat, dass das eigentlich eine gute Idee ist und dass da sehr viel Gutes bei rumkommen kann. Das sieht man ja bei der BBC zum Beispiel. Könnte. Aber natürlich ist es auch praktisch so, dass da sehr viel schief läuft. Dass zum Beispiel die ARD 99 Millionen zusätzliches Geld von über 99 Millionen Euro beantragt und das anscheinend immer noch nicht reicht, dass das ZDF ein 8,9 Milliarden Euro Betrieb ist und trotzdem keinen gescheiten Journalismus auf die Reihe kriegt, dass da keine neuen Formate entwickelt werden. Da läuft sehr, sehr viel schief.
Ja.
Aber ich finde es im Grunde eine gute Idee. Und wenn ich von Fernsehen rede, dann rede ich nicht davon, dass das irgendwann mal über terrestrische Grundeinspeisung bei mir im Fernsehen passiert, sondern dass das auch generell passiert, jetzt egal vom eigentlichen Konsummedium.
Ja, ich meine, man sieht es ja immer wieder. Ich meine, es gibt dann so diese kleinen Nischen, die sich dann irgendwie eben gerade auch durch Digitalfernsehen dann ja doch zum Glück aufgetan haben. Ich meine, es gibt solche Sachen wie Art, die teilweise echt unglaublich geiles Zeug machen, die zum Beispiel dabei gewesen sind, Metropolis zum Beispiel zu restaurieren. Also die waren da doch ziemlich aktiv da auch mit dabei und das dann halt auch wieder eben ins TV zu bringen. Oder eben Neo und das ganze Zeug, alles, was da so irgendwie so im Hintergrund mit rum. Aber das Schlimme dabei ist, dass die eben dann nicht diese Milliardenbeträge zur Verfügung haben, sonst die kriegen da irgendwie so von dem ganzen Kuchen irgendwie, also die richtig geiles Zeug machen, die kriegen da ein paar Krümel ab. Und ich meine, Arte ist immer noch irgendwie so eine Koexistenz aus deutschem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und irgendwie französischem, weil es deswegen wohl auch irgendwann mal angestoßen wurde, aber die machen teilweise echt tolles Zeug und die haben halt einfach nie genügend Kohle dafür, wirklich weiter oder noch mehr solches cooles Zeug zu machen oder eben noch größer und noch besser. Und das leuchtet mir halt bei diesem ganzen Gebilde öffentlich-rechtliches oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich meine, es gibt ja auch immer noch dieses UKW-Radio, was es ja auch geben soll, weil es stellenweise halt auch toll ist. Aber der ganze große Haufen ist halt scheiße.
Da muss ich auch sagen, also beim Öffentlich-Rechtlichen ist das ja wirklich bloß in ganz kleinen Spuren quasi zu merken, wenn sie überhaupt mal mutig in Anführungszeichen sind. Da geht's beim Privatfernsehen schon noch anders ab. Das kann man zwar kritisch sehen, wie man will, Privatfernsehen, aber ich finde, da steckt immer noch ein bisschen mehr Mut dahinter. Seien es jetzt solche privaten Projekte wie Rocket Beans TV, was ja eigentlich auch privates Fernsehen ist, wenn man es so sehen will, bloß halt übers Internet verbreitet. Oder auch zum Beispiel die großen Häuser wie ProSieben, die den Raab halt jahrelang haben machen lassen. Und ja,
Rocket Beans ist nochmal was Eigenes, weil Rocket Beans eigentlich, die sind ja kein Fernsehsender. Rocket Beans ist halt eine Produktionsfirma, wenn man es mal runterbricht. Und solche Produktionsfirmen gibt es in Deutschland zuhauf, die halt einfach im Auftrag von Sender XY, wie es bei Rocket Beans zum Beispiel war, irgendwie am Anfang MTV und dann halt MTV und Viva zusammen, also halt das ist Viacom-Zeug da, die halt im Auftrag ihr Konzept produziert haben.
Aber einen 24-Stunden-Kanal einfach mal hier zu besenden, das verstehe ich schon auch mit als Fernsehen. Linear, 24 Stunden, immer Programm. Das ist für mich, was Fernsehen ausmacht.
Ja, ich find's halt toll, ne? Ich meine, die haben halt gesagt, hey, die haben uns jetzt irgendwie diesen Sendeplatz weggenommen und von wegen so, ja, wir haben jetzt irgendwie diesen Sendeplatz nicht mehr. Ich meine, das ist denen ja schon mal passiert, damals bei Giga, als das Ganze dann bloß noch auf digitalen Sat empfangbar war. Und dann haben die halt gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt selber, bis einer weint. Und wenn es im Zweifelsfall wir sind, dann ist das schade, aber wir haben es wenigstens versucht. Und offensichtlich scheint das zumindest so, wie man sich das jetzt so anguckt, dann doch auch längerfristig zu funktionieren, was ich toll finde, was ich unglaublich toll finde. Ich guck ehrlich gesagt in letzter Zeit, also Twitch sowieso ist für mich uninteressant, also dieses Live-Zeug, weil habe ich einfach keine Zeit dazu. Ich habe ein paar Formate, die ich echt gern gucke und die ich regelmäßig schaue. Es kommen dann immer wieder mal so ein paar neue Sachen, wo sie sich auch an neuen Dingen ausprobieren, die ich spannend finde und ich guck mir das dann halt auf YouTube an, drauf geschissen. Ja, und was halt toll ist und was teilweise echt mutig ist, und dann probieren sie es halt mal und sehen dann so, okay, war klang als Idee toller, als es im Endeffekt dann ist. Gut, dann lassen wir es halt, machen halt irgendwas anderes, so probieren halt irgendwas anderes. Ich finde das so unglaublich mutig, was die Rocket Beans da insgesamt machen. Ja, also ich habe solchen Respekt davor und ich finde es toll, dass es offensichtlich oder scheinbar funktioniert.
Ja, sind jetzt beinahe ein Jahr dabei.
Ja.
Dreivierteljahr.
Yay.
Ja, wir sind ein bisschen vom Film abgeschwoffen.
So ein kleines
bisschen. Den wir eigentlich besprechen wollten. Aber es liegt natürlich auch nahe, weil es ja nicht falsch, was wir gemacht haben. Aber ich würde doch noch gern, ja, wie finden wir jetzt wieder zum Film zurück? Es gab ja dann, also diese Schauspieler, die dann Mutter und Oma und Opa gespielt haben, sind ja auch nicht unbekannt. Also Elisabeth Volkmann, die Mutter gespielt hat, die war doch eine relativ bekannte Schauspielerin. Kennt man das? Kästner. Hausfrauenreport, Ledermäppchenreport. Das klingt irgendwie schmutzig. Ja, genau. Also auf jeden Fall ist die eine bekanntere Schauspielerin. Entschuldigung, irgendwie war jetzt gerade stille, oder?
Elisabeth Volkmann. Ja, ich meine, ja. Die Stimme von Marge Simpson, also die ursprüngliche deutsche Stimme von Marge Simpson. Ja? Bevor dann nach ihrem Tod dann Anke Engelke übernommen hat. Elisabeth Volkmann hat ziemlich viel gemacht.
Ja, warte, ich hab's jetzt hier. Derek.
Ja.
Stadtrevier. Also,
stimmt, da war's auch.
Genau. Und klar, Heinz Schenk kannte man.
Ja.
Ich meine, Bach, ja.
Ich glaube, Harpe Kerkeling war eigentlich zu der Zeit auch schon nicht mehr so ein ganz kleiner, oder?
Nein, auf keinen Fall. Also 93, da war er schon, sagen wir mal, fast schon auf dem Höhepunkt. Also wann war das mit dieser Schweden-Geschichte?
Ach,
jetzt müsste ich gerade mal, ich schaue es gerade mal nach. Auf jeden Fall, also ich glaube, in den 90ern war fast schon sein Höhepunkt. Hier
von wegen Hurz und so, ne? Also,
ja,
wo er sich da vor so ein Arzi-Publikum hingestellt hat und dann eben eine Opernnummer persifliert hat und es dann tatsächlich Leute gab, die dann wirklich ernsthaft drüber diskutiert haben, in welcher Art und Weise das jetzt eben Kunst gewesen ist und was der Künstler damit ausdrücken wollte. Und ja, ich glaube, er hat an der Stelle auch ein paar Menschen angepisst.
Ja. Also die Geschichte mit König Beatrix, Königin der Niederlande übrigens.
Ja, doch. Mein erster Rateversuch doch dann richtig.
Ja, war 1991. Also wenn man das jetzt mal als Höhepunkt seines Schaffens bezeichnen könnte, dann war Kein Pardon ganz klar nicht mehr, also war da kein Newcomer, sondern war da schon eine etablierte Größe zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, was man auch sehen konnte, dass er solche Schauspieler wie Elisabeth Volkmann oder Heinz Schenk für solche Rollen gewinnen konnte. Mhm. Also auf jeden Fall, es gibt ja, habt ihr noch andere Filme mit H.P. Kerkeling gesehen?
Schwierig.
Boah, müsste ich jetzt echt überlegen, wobei hat er jetzt so viele andere wirklich so Filme gemacht? Also, ja, sicher hat er. Total normal, ja gut.
Also ich habe einen Film gesehen, habe ich mal irgendwie durch Zufall im NDR gesehen, das ist Willy und die Windsors, wo es darum geht, dass die englische Königin abgesetzt wird und die Familie Windsor beim entfernten Verwandten in Hannover, nämlich Willi, unterkommt.
Ach,
das
ja,
ist auch schon eine Geschichte, wo dann wieder Kerkeling, so den hier.
Ich Ich meine, so preislich ist er ja schon ganz gut bedacht worden, ne? Ich meine, Grimme-Preis und
ja, ja.
Deutscher, Bayerischer Fernsehpreis, Goldene Kamera, Gong, also der hat eigentlich schon ziemlich viel, Bambi, also er hat schon ziemlich viel mitgenommen.
Wann war Willy und die Winzers? Ich glaube, das war früher. Steht jetzt gar nicht hier.
Right. Wobei, okay, den Bayerischen Fernsehpreis hat er für die 70er-Show bekommen, wo er halt irgendwie Zeug da, ja. Ah ja.
Ja, auf jeden Fall hat er auch viele Filme gemacht, also auch Ein Mann, ein Fjord sind halt viele Filme, die jetzt halt unter dem Radar gelaufen sind, aber nichtsdestotrotz nicht schlecht waren.
Übrigens, Willy und die Winzers war 96.
Ja. Da steht's, genau, Willy Bettenberg.
Wie sie nicht, so Lindenstraße, aber irgendwie so. Ja, gut, dann halt als.
Ja, also Horst Schlimmer, Ich keine Tiere war jetzt der letzte Film, wo er wirklich, also was sein Film war, und dann hat er noch in einer Folge, hat er jetzt noch beim Traumschiff mal mitgespielt.
Und als Synchronstimme so halt noch hier und da aufgetreten.
Ja.
Fupanda 1 und 2 und Frozen in der deutschen Version.
Ja. Genau.
Ist das wirklich die Eiskönigin?
Oh ja.
Gott. Und dann noch, oh Gott, ist das wieder so eine schlimme Eindeutschung. Frozen oder die Eiskönigin. Völlig unverfroren. Das klingt ja schon fast wie
ein Film.
Das ist so schlimm. Deswegen gucke ich mir, ohne Scheiß, deswegen gucke ich mir Filme in Englisch an.
Ja,
das geht gar nicht.
Er hatte dann auch noch dieses Buch geschrieben, Ich bin dann mal weg, was ich sehr gut fand. Besonders das Hörbuch, was er selbst eingesprochen hat, wo er den Jakobsweg gelaufen ist. Und darüber halt so eine, ja, so eine Art Autobiografie geschrieben hat. Das kann man sich sehr gut anhören, weil er dann halt auch, sehr schlicht, aber halt in seinem typischen Stil diese Geschichte vorlesen. Das ist schon sehr interessant, was er da erlebt hat. Aber wie gesagt, heute kann ich ihn einfach nicht ernst nehmen, weil er halt immer diesen affigen Schal trägt und immer so ein bisschen affektiert rüberkommt.
Was ich bei dem Film noch bemerkenswert finde, ist auf alle Fälle, dass da auch wieder kein einziger normaler Charakter drin ist. Die haben alle irgendwie einen Klatsch weg, von der Familie über die Frau dort beim Sender am Empfang, wo sie immer über ihr Leid klagt, wie denn ihr Rücken wehtut, als wäre es mit
falsch. Falsch. Es gab in dem ganzen Film eine einzige normale Person. Und das war's Love Interest. Das war die Frau
von. Aber der war doch total ESO verschwurbelt.
Ja, aber so mal abgesehen, also so im Vergleich, im Kontrast zu den anderen Figuren, war die, glaube ich, in dem ganzen Ding noch die normalste. Du,
aber mit.
Ja, gut, der hatte halt den Klatscher mit, ja, mit den
Anzeichen. Ich mach dir mal einen Mandeltee und dann mit dieser Meditation, die gar nicht so richtig in den Film reinpasst, auch. Mom.
Ja, okay. Fair point, aber so im Vergleich zu den anderen Figuren war die nicht so over the top oder anders.
Ja, sie war anders over the top auf alle Fälle. Und sie hat auf alle Fälle gesehen, bei den,
ist ein Punkt.
Bei den Leuten, die im Medienbusiness sind, was bei denen so alles an der Klatsche ist, und hat das auch immer schön kommentiert. Wenn sie da.
Ich könnte da Geschichten erzählen.
Wenn er auf dem Sofa sitzt und immer so Sülz.
Ja.
Ja.
Ja, also ich glaube auch dieses mit diesem ESO-Geschichte, das war halt damals noch anders konnotiert. Also dass man halt wirklich irgendwie nach Indien fährt und sich da irgendwie selbst findet. Also das war halt schon als Witz gedacht und so ein bisschen sich drüber lustig machen, aber es war halt anders als heute oder in unserem Umfeld, wo wir halt täglich gegen so Schwachsinn wie Homöopathie kämpfen müssen.
Ich glaube, das war dann damals noch so die Figur, ja, so die alternative grüne Trulla. Ja.
Das war halt glaub, noch.
Es waren andere Zeiten damals.
Ja.
Ja, stimmt schon. Also die Figuren waren halt alle irgendwo an irgendeiner Stelle, die waren immer und komplett völlig überspitzt und. Ja, wie gesagt, und immer dieser Fremdschämfaktor und
es waren halt die 90er.
Fandest du das Fremdschämen? Groß
geworden und wir waren nicht alle so
ganz lustig und nett.
Massiv. Nee, ohne Scheiß, ich fand das ganz, ganz schlimm. Also ich mag das ehrlich gesagt auch an Filmen nicht, wenn ich, also Ziel ist ja eigentlich so von wegen so, ja, du hast eine Hauptfigur und zu der baust du als Zuschauer irgendwo eine gewisse Beziehung auf. Und das geht bei mir relativ schnell und ich habe dann aber auch eben relativ schnell satt, dass ich mich, beziehungsweise ich habe dann eben einfach einen gewissen Ausschaltreflex, wenn ich anfange, mich für die Hauptperson zu schämen. Das mag ich nicht. Ich mag das Gefühl nicht, weiß ich nicht warum, aber ist halt so.
Ich meine eigentlich.
Ja, das ist dann, wenn der zweite Teil des Films beginnt, also der Zeitsprung. Oder wann fängst du dich an, für die Figur zu schämen?
Ohne Scheiß, ich fand schon die erste halbe Stunde völlig unerträglich.
Ich finde eigentlich in der ersten Hälfte kann man sich noch super mit ihm identifizieren quasi. Und dann findet man zwar das Umfeld ein bisschen komisch, also ich fand es ein bisschen komisch, aber er selber, man spürt ja auch, wie er quasi in so einem komischen Umfeld wirken muss. Und ja, wenn er dann zum Beispiel, ja, du bist ja jetzt mit dem großen Heinz Wäscher und kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen und ich putz grad Zähne.
Ja, es war halt dann so irgendwie so, ja, der Sohnemann, wie geht's deinem Sohn? Übrigens, man ist beim Fernsehen und ja, dass er dann natürlich dann die Ausrede braucht und dann sagt, ja, ich bin jetzt beim Fernsehen, Kabelträger, oder beziehungsweise was er halt einfach als Lüge gemacht hat, erstmal so.
Nee, er hat ja nicht Lüge gemacht, er hat seinen Vater nicht erzählt.
Er hat nichts gesagt. Nee, er hat ja bloß gesagt, er ist jetzt beim Fernsehen. Ja, weiß ich nicht. Es gibt da so ein gewisses Gefühl bei Filmen, wenn ich die angucke, das mag ich nicht und wenn sich's vermeiden lässt, schalte ich an der Stelle dann auch aus.
Ja, also anscheinend sagt H.P. Kerkeling in dem Audiokommentar auf der DVD, dass halt vielen der zweite Teil des Films nicht gefällt, weil dann halt der Hauptcharakter zu einem Bösewicht wird oder zu einem Unsympath wird.
Ja, es gibt genau das, was halt am Anfang der Unsympath gewesen ist. Aber das ist Charakterentwicklung, das ist ja eigentlich
ja, ist schon in dem Film legitim. Groß anders hätte man den Film ja auch nicht zu Ende bringen können. Also
ich meine, es ist kein Heldenepos, ne? Also
ja. Wollen wir damit das jetzt hier abschließen? Wir reden schon fast eine Stunde darüber. Und ja, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es über den Film und die Thematik Fernsehen zu sagen gibt. Und mein Fazit ist, dass ich den Film weiterhin sehr, sehr gut finde. Einer der wenigen deutschen Filme, den ich mir immer wieder anschauen kann. Ist natürlich auch wahrscheinlich für einige dann nicht so ist, wenn sie dann halt sich fremdschämen für die Charaktere des Films. Erik, ja. Stefan.
Ja. Weiß nicht, Erik, wie viele Glückshasen gibst du?
Also, wenn wir von 5 Glückshasen würde ich 3,5 bis 4 schon geben. Also mir hat er echt gut gefallen, okay. Und der ist auf alle Fälle auf meiner Liste der Filme gelandet, die man sich wieder mal angucken kann. Das hat der Max Snyder also, super ausgewählt.
Ich will euch, weiß Gott, den Film nicht madig machen. Im Gegenteil, es ist halt einfach, nee, ja. einfach nicht mein Ding. Ich meine, es ist ja auch mal toll, wenn ein Film polarisiert und wenn wir jetzt irgendwie den Film nicht komplett abfeiern. Und von daher, bei mir ist es halt wirklich maximal, wenn überhaupt ein Glückshase, weiß ich nicht. Es war einfach nicht my cup of tea und von daher, kann ja auch mal sein.
Ja, wir werden versuchen,
hast du jetzt schon deine?
Wieder einen Film auch auszusuchen, der dir gefällt, Stefan.
Das muss ja nicht sein. Ich meine, es kann ja auch mal so, also, ist ja vielleicht auch mal nett, wenn ich das immer nicht so abfeiere, wie ich das ja doch doch häufiger mal in der Kategorie gemacht habe. Also von daher, ja, also muss nicht unbedingt sein. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das sein muss, dass mir jeder Film gefallen muss. Also von daher, ja Gott, wenn es mir halt nicht gefällt, gefällt es mir halt nicht. Und also, ne?
Ja, auf jeden Fall ist es für mich ein Klassiker der deutschen Filmgeschichte, beziehungsweise der deutschen Fernsehgeschichte. Also wenn man über das deutsche Fernsehen redet, kommt man eigentlich um den Film nicht drum herum, meiner Meinung nach. Und deswegen fand ich ihn ganz verdient in dieser Kategorie. Und Klassiker heißt ja nicht unbedingt, dass man ihn gut finden muss. Also, wir verbleiben dabei, dass wir gespaltener Meinung über diesen Film sind. und schließen damit die Kategorie ab. Ihr könnt bis zur nächsten Folge natürlich weitere Vorschläge für den Filmklassiker im November einreichen. Wir haben uns gedacht, da ja im November der neue James Bond Skyfall, nicht Skyfall, Spectre rauskommt, dass wir James-Bond-Vorschläge dieses Mal bevorzugen werden und gerne einen James-Bond-Film schauen würden.
Spricht man das eigentlich im Deutschen Spectre aus oder Spectre?
Spectre.
Spectre.
In Spectre. Genau, und damit beenden wir die Kategorie. Ich habe noch einen kleinen Vorspieler, den ich jetzt hier abspiele.
Dicken Bollerwagen bin ich nachts alleine losgezogen.
Genau, unsere Oma ist nachts ganz alleine losgeschoben. Mit Bollerwagen von Henne.
Doch der Henne war da noch gar nicht auf der Welt.
Natürlich, der hat doch dann die Cousine von der Lisbeth geheiratet.
Quatsch, der hatte Lisbeth geheiratet.